ich habe mit Meditation damals Dinge assoziiert, von denen ich dachte, das brauchst du nicht. Ich dachte, da sitzt du dann und denkst über irgendwelche Weisheitssprüche nach oder versuchst das Unmögliche aufzuhören zu denken. Das hat mich nicht irgendwie interessiert. Das, was mich interessiert hat, war Heilung für mich selbst, weil ich war psychisch völlig neben der Rolle. Also ich hatte Depressionen. Also Depression ist das falsche Wort. Es war eine einzige Depression. Und dann hatte ich eine soziale Phobie. Das wusste ich damals noch nicht.
Durch den Geist bewegen wir die ganze Zeit Materie. Also das Gehirn wird neu verdrahtet, Tumore wachsen oder gehen zurück, der Körper verändert sich, also auch die Biochemie verändert sich. Also das heißt, wir bewegen ja eigentlich die ganze Zeit und verändern ja die ganze Zeit eigentlich Materie, auch im biologischen Sinne, unter anderem auch durch den Geist. Also von dem her ist es ja eigentlich was ganz Natürliches, bloß ist es uns nicht so bewusst, in welcher Dimension sowas tatsächlich eigentlich auch mal für viele Menschen möglich war. Ne? Also ich glaube, wir haben so ein bisschen den Zugang verloren. Irgendwie kann das sein?
Also das Wort bisschen würde ich streichen. Ne? Also wir haben völlig verloren haben uns völlig verloren in der Wahrnehmung der Sekundärerscheinungen dieses grundlegenden Feldes und meinen, das wären wir alleine. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs und zwar der unwesentliche davon.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei Die Kunst zu leben, deinem Podcast für ein selbstbestimmtes, ein freies und natürlich auch ein erfülltes Leben. Und ein erfülltes Leben bedeutet in erster Linie, dass du verstehst, wer du selbst bist. Und dieser Art und Weise, wie du selbst bist, wie du selbst beschaffen bist, wie du denkst, wie du fühlst, aber auch deine Essenz, das lernst du auf zwei Ebenen sozusagen kennen. Einmal tatsächlich natürlich durch die Erfahrung. Viele Dinge, und das hat ja damals schon der wunderbare Wissenschaftler gesagt, der das Max-Planck-Institut für Physik lange geleitet hat, denn der hat damals gesagt, man kann sehr viel mehr erfahren als das, was man begreifen kann. Und genau dieser Satz ist eigentlich der Kern auch heute in dieser wunderbaren Podcast-Folge, denn ja, wir können durch Erfahrung tatsächlich unser Wesen im Kern verstehen, lernen, erfahren, lernen, aber manchmal ist auch das Wissen dazu ganz gut. Und in dieser Podcast-Folge soll es um das Wissen gehen. Es gibt nämlich nicht nur die klassischen Wissenschaften, die wir so kennen, es gibt auch vedische Wissenschaften. Und wenn du noch überhaupt nicht weißt, was der Veda eigentlich ist und was es mit vedischen Wissenschaften oder vedischen Technologien, vedischen Techniken generell zu tun hat und was es da so auf sich hat, dann bist du heute genau richtig, denn du wirst heute hier ein Teil eines Gesprächs mit einem wunderbaren Herrn, bei dem ich auch selber lernen darf und auch selber schon lernen durfte, der mich selber in eine Meditationstechnik auch schon eingeführt hat, komme ich später gleich noch drauf. Von dem wirst du heute hier einiges erfahren. Mein Gast ist nämlich Norbert Wobbe. Wer ist Norbert, wenn ihr ihn noch nicht kennt? Also es ist auch natürlich wie immer in den Videobeschreibungen, wenn ihr es auf YouTube seht oder eben dann auch in den Shownotes, natürlich alles über ihn zu finden. Wir verlinken die Webseite, die E-Mail-Adresse und alles, was er so möchte, was wir verlinken. Norbert ist tatsächlich mit seiner Frau Mary zusammen ausgebildet worden, persönlich von Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi Mahesh Yogi war der Begründer der transzendentalen Meditation. Und dort ist er ausgebildet worden von ihm persönlich, hat ihn lange, lange Zeit auch selber dort begleitet. Aber nicht nur in diesem Bereich Meditation, sondern Norbert ist auch ausgebildet worden von den weltbesten Ayurveda-Experten. Selber blickt er mittlerweile auf eine, Norbert, ich hoffe, ich bin richtig, über 30-jährige Lehrtätigkeit zurück. Also das heißt schon viele, viele Jahrzehnte unterrichtet dieser Mann. Sein Wissen bringt es in die Welt und zwar nicht nur in Deutschland, sondern hat es schon in ganz Europa gemacht, hat es auch schon in den USA gemacht. In Asien, also man könnte sagen, eigentlich in der ganzen Welt im Nahen Osten. Und zwar nicht nur über Meditation, sondern auch über Yoga, über Ayurveda. Und das alles hat schon mit dem Veda natürlich zu tun. Ayurveda, da klingelt schon was, da merkt man schon, oh, da scheint es irgendwie eine Verbindung zu geben. Darüber werden wir heute einiges hören. Norbert unterrichtet nicht nur transzendentale Meditation, bei dem man eben auch lernen kann. Ganz, ganz dicke Empfehlung natürlich auch an der Stelle. Norbert unterrichtet die klassische Basistechnik der transzendentalen Meditation, aber auch die fortgeschrittenen Techniken. Und da durfte ich auch sein, sozusagen, wenn man so möchte, Schüler auch sein. Und da hat er mich auch fasziniert mit seinem Wissen, was er so rüberbringt. Denn es ist nicht nur die Menge des Wissens, die er hat, Ich finde, es ist auch die Art und Weise, wie er dieses Wissen vermittelt. Und ich glaube, ein wirklich großartiger Lehrer oder auch eine großartige Lehrerin erkennt man einmal an dem, was sie wissen, zweitens auch an dem, was sie tun, also ob sie das auch wirklich so leben und natürlich auch an ihrem Sein, also Wissen, Tun und Sein. Und diese drei Komponenten, die sind bei Norbert und genauso auch bei seiner wunderbaren Frau Mary wunderbar gegeben. Das werdet ihr in dem Gespräch jetzt mit Sicherheit dann auch gleich mitkriegen. Norbert ist unter anderem auch Dozent in der, Achtung, das muss ich ablesen, in der Akademie der Deutschen Gesellschaft für Ayurveda, hat aber auch selber eine Meditationsakademie in Deutschland eben auch gegründet und ist Meditationslehrer vieler toller, großartiger Persönlichkeiten, bekannter Persönlichkeiten, viel bekannter noch als ich, auch in der Musik, in der beziehungsweise Kunst, in der Politik, in der Wirtschaft. Und dementsprechend freue ich mich riesig, dass ihr heute von ihm ein bisschen was aufschnappen könnt über unser heutiges Thema vedische Bewusstseinstechnologien und das yogische Menschenbild. Lieber Norbert, schön, dass du da bist. Jetzt darfst du endlich mal sprechen, aber du hast so eine tolle Vita, deswegen muss man ein bisschen ausholen, wenn man dich ankündigen will.
Ja, vielen Dank für diese wunderbare Einführung. Ich fühle mich fast so wie ein Rockstar, wenn die auf die Bühne gehen, dann wird schon gejubelt und getobt. Und dann ist man schon voller Selbstbewusstsein. Das ist eine große Unterstützung. Vielen Dank.
Ja, gerne. Der vedische Rockstar. Ich weiß ja, du hattest früher auch ein bisschen längere Haare auch noch. Also von dem her, das, wie heißt es immer so schön, man bringt den Löwen aus dem Dschungel, aber nicht den Dschungel aus dem Löwen. Ne? Also von dem her bringt man den Rockstar auch nicht so ganz aus dir. Ich habe jetzt viel über dich erzählt und das, was ich auch am Anfang gesagt habe, man kann natürlich eigentlich ganz vieles von dem, was du erzählst, versuchen zu verstehen. Wissenschaft ist ja auch wirklich ein tolles Feld, eine tolle Disziplin. Am Ende des Tages muss man es erfahren. Kannst du uns trotzdem mal versuchen, so ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen, wenn wir über vedische Wissenschaften oder über den Veda an sich sprechen? Die wenigsten, glaube ich, kennen das tatsächlich, nicht mal hier in diesem Kreis hier jetzt, wo das ja auch ja viele Mentoring-Leute hier jetzt live mithören dürfen. Für alle Podcast-Hörer, die das jetzt nicht hören und sehen können, es sind hier jetzt auch einige Leute dabei, die das hier gerade live miterleben dürfen, weil wir im Rahmen von einem Mentoring-Call sind. Also kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Vedische Wissenschaft ist ja eine Erfahrungswissenschaft, aber schon auch eine Wissenschaft, wo man Dinge schon auch kognitiv verstehen kann, oder? Oder wie würdest du denn das erklären?
Also du hast schon die entscheidende Frage während deiner Anmoderation gesprochen, womit sich die vedische Wissenschaft, und heute wollte ich ja mehr auf eine Disziplin davon eingehen, nämlich auf die Yoga-Wissenschaft. Mhm. Du sagtest, wer ist Norbert? Und das ist das, was die vedische Wissenschaft beschäftigt. Und nicht nur, wer ist Norbert, sondern auch, wer ist Selina und Sven und Frenzy und Arthur und Julia und alle anderen, deren Namen ich jetzt nicht vorlesen kann und möchte, weil es so viele sind, was mich natürlich freut. Aber diese große Frage immer, wer bin ich? Ne? Erkenne dich selbst. Wenn man in Delphi, das ist eine Mysterienstätte in Griechenland, wenn man da zum Tor reingeht, dann steht da groß und breit drauf, erkenne dich selbst sozusagen als die Grundlage von allem anderen Verständnis. Und in den Upanishaden, was auch eine vedische Weisheitsschrift ist, da gibt's diesen Spruch, der da heißt, erkenne das, wodurch alles andere erkannt wird. Erkenne das, wodurch alles andere erkannt wird. Und was ist das, wodurch alles andere erkannt wird? Das ist unser Selbst, unser innerstes Sein. Und darum geht es. Und Yoga, darüber ist ja wohl auch, worum es heute geht. Da muss man sich erstmal lösen von dieser Vorstellung, so wie man es vielleicht vor 30 Jahren noch hatte, dass Yoga halt ist, dass man auf dem Kopf steht und Knie verbrezelt. Und das ist es natürlich auch, aber es ist viel mehr. Und das hast du ja schon anmoderiert. Yoga ist ein Wissenschaftszweig von dem, was man vedische Wissenschaft nennt. Und die vedische Wissenschaft ist eine Wissenschaft, die das vollbringt, was die moderne Naturwissenschaft nicht vollbringen kann. Nämlich die vedische Wissenschaft hat Methoden entwickelt, um im Inneren des Menschen, im inneren Sein des Menschen, im Subjekt des Menschen, genauso zuverlässig zu forschen und zu erkennen, wie das die moderne Naturwissenschaft in der Lage ist, in der äußeren Welt zu erkennen. Und da gibt es dann eben verschiedene Disziplinen, ne? So wie in der modernen Naturwissenschaft, da gibt es Physik und Mathematik und Chemie und Biologie. Und so gibt es halt in der vedischen Wissenschaft klassische Wissenschaftsbereiche wie jetzt zum Beispiel Yoga oder wie du vorhin schon sagtest, Ayurveda oder Gandharva Veda, das ist die Wissenschaft, die durch Klänge geheilt wird, Stapatya Veda, also Vastu, das ist die indische Feng Shui und so weiter und so fort. Das sind alles Disziplinen der vedischen Wissenschaft.
Und kannst du die gerade vielleicht mal kurz, zumindest einige, noch mal ein bisschen genauer aufzählen, dass man sich mal die Bandbreite von den vedischen Wissenschaften vorstellen kann, weil manche das ja wirklich tatsächlich nur auf Yoga und Ayurveda reduzieren, weil es halt hier jetzt sozusagen im Mainstream auch bekannt ist. Aber was gibt es denn da alles?
Also da gibt es zum Beispiel, wie ich gerade schon sagte, Vastu. Ne? Vastu ist nicht so bekannt wie Feng Shui, aber Feng Shui ist genauso wie die chinesische Medizin eine Abwandlung, also ein Plagiat der, der vedischen Variante, könnte man sagen. Also über Buddha, der ja ein vedischer Wissenschaftler war und nicht ein Gründer einer Religion, wie das missverstanden wird, dem seine Schüler sind dann nach China gegangen und dann ist aus Vastu, also der Wissenschaft der Struktur, also wie man Häuser baut, wie man Städte plant, wie man Kunst, die Proportionen der Kunst aufbaut, das ist Vastu und wurde dann zu Feng Shui. Und das andere ist eben die traditionelle chinesische Medizin, das ist aus dem Ayurveda entstanden. Dann gibt es Gandharva Veda, das habe ich gerade eben auch erwähnt. Gandharva, das sind die himmlischen Sänger und das ist eine Wissenschaft, wie durch Klang geheilt wird. Also man geht davon aus, dass zu verschiedenen Zeiten des Tages und des Jahres und des Lebens verschiedene archetypische Klangmuster im Universum schwingen und dass wir als Menschen oftmals aus diesen Grundfrequenzen uns herausgelöst haben und es deswegen dann zu Dissonanzen, sprich Krankheit in unserem System gibt. Und durch dieses Spielen oder Hören dieser natürlichen Frequenzen gibt es einen Resonanzeffekt, der unsere individuelle Frequenzstruktur wieder in die universelle Frequenzstruktur einordnen soll. Ja, dann gibt es noch viele andere, aber
es gibt da auch noch mit Licht und weiß der Kuckuck, ne? Es gibt wirklich auch, viel, ne?
Zum Beispiel Lichttherapie, wo man eben auch weiß, das Licht ist ja auch eine Frequenz und verschiedene Frequenzen haben verschiedene Farben. Und wenn man zum Beispiel als ayurvedischer Arzt durch die Pulsdiagnose feststellt, welche Frequenzen aus der Balance sind, dann ist eben die Idee, dass man das durch ähnliche Frequenzen oder ausgleichende Frequenzen ausgleichen kann. Und Licht ist eben auch eine Art von Frequenz. Und wenn man erkannt hat, diese oder jene Frequenz fehlt, dann weiß man halt, welche Farbe welche Frequenz ausgleicht. Genauso Edelsteine. Edelsteine, das war ja ursprünglich wesentlich mehr als ein Schmuckstück, was man sich irgendwo ans Ohr gehängt hat oder sonst irgendwas, sondern das hat man ganz gezielt zu therapeutischen Zwecken eingesetzt, weil man wusste, dass die Edelsteine mit sozusagen die mikrokosmischen Repräsentanten von bestimmten Planeten sind und diese Planeten sind wiederum Repräsentanten von bestimmten Naturgesetzen, die im Makrokosmos die Entsprechung sind zu den gleichen Naturgesetzen, die im Mikrokosmos unseres Körpers und unseres Geistes wirken. Und so kann man hier auch Resonanzeffekte herbeibringen. Das Gleiche ist mit Pflanzen, ne? Also die ayurvedische Medizin, da ist ja ein Intelligenzprinzip dahinter, was diese Pflanze sozusagen aufgebaut hat und verschiedene Frequenz- und Intelligenzprinzipien sind die Grundlage von verschiedenen Pflanzen und Metallen und so weiter. Und wenn man erkannt hat, diese oder jene Frequenz hat gefehlt, die ist aber jetzt in diesem oder jenem Metall oder Stein oder Mineral oder Pflanze enthalten, dann hat es eben ausgleichende Wirkungen oder heilende Wirkungen sogar. Mhm.
Ja, spannend. Also du hast es ja gerade gesagt, ne? Also Beispiel am Buddha. War ein vedischer Schüler sozusagen, ne? War ja kein Buddhist, sondern ist ja sozusagen genauso wie Jesus ja kein Christ war, sondern Jude. Ne? Also die Religionen entstehen ja dann sozusagen immer im Nachgang sozusagen. Wenn sozusagen jetzt viele Religionen oder Heilkünste und so weiter oder sozusagen Disziplinen jetzt wie TCM oder sonstige Dinge, wenn die dann sozusagen in der Folge entstehen, worauf datiert man denn diese vedische Wissenschaft oder den Veda? Worauf geht es zurück? Also wo hat es seinen Ursprung? Wo kommt das her?
Also die vedische Wissenschaft hat ihren Ursprung jetzt nicht in irgendwelchen äußeren Büchern, die dann zwar das vedische Wissen dann letztlich vor 5000 Jahren gab es einen Herrn, der hieß Vyasa, Veda Vyasa hieß der dann auch noch. Das war der Erste, der sich bemüht hat, dieses ganze universelle Wissen des Veda niederzuschreiben. Das ist ein riesiges Werk. Aber die Veden, das Wort Veden heißt ja Wissen. Also wenn hier jemand aus Norddeutschland ist, der, wenn der sagt, ich weiß was, der sagt dann, ich wed. Also, ne, also Veda heißt Wissen. Und was für ein Wissen ist es? Das ist das Wissen, was sozusagen in der Ursubstanz des Universums enthalten ist für den Aufbau des gesamten Universums. Also da kann man zur Quantenphysik Anleihen machen. Da gibt es ja diese Aussage, dass vor, ich glaube, 13 Milliarden Jahren und ein paar Verquetschen das Universum sozusagen aus dem Nichts des Quantenfelds herausgeknallt sein soll. Deswegen Urknalltheorie. Aber wenn da nichts drin gewesen wäre, da wäre da auch nur nichts rausgeknallt, weil nichts kommt von nichts. Und wenn etwas irgendwo rauskommt, dann muss es schon vorher da gewesen sein. Und das ist nicht nur eine Philosophie, sondern das kann man direkt im innersten Wesen des Menschen schauen. Und das ist das, was die vedischen Wissenschaftler gemacht haben und machen, dass sie im Gegensatz zur modernen Naturwissenschaft, wo man ja theoretisch und mathematisch erkannt hat, es gibt, ne, diese Frage, was hält die Welt im Innersten zusammen, hat nicht nur den Faust interessiert, sondern auch die moderne Naturwissenschaft. Und man ist dann, der Einstein war der Erste, der es vermutet hat, aber nicht beweisen konnte, dass es da, so nannte er es, ein vereinheitlichtes Feld aller Naturgesetze gibt. Also ein Feld der Einheit, welches der äußeren Vielfalt zugrunde liegt, in welches aber die abstrakten Naturgesetze, die die äußere Welt leiten, enthalten sind. Also Platon hat sich ähnlich geäußert, ne? Da sprach man von den platonischen Urbildern. Und was man da meint ist, das ist sozusagen die Information im Quantenfeld, die ist sozusagen wie in der Eichel die Information abstrakt für den Eichenbaum enthalten ist. Man kann sie nicht sehen, den Eichenbaum oder die Eiche in der Eichel, aber die Information ist dort enthalten. Und in diesem Quantenfeld ist die gesamte Information für das äußere Universum virtuell enthalten. Und die moderne Naturwissenschaft hat es sozusagen lediglich mathematisch und theoretisch bewiesen. Also kein, wie heißen diese Beschleuniger da in CERN?
Teilchenbeschleuniger.
Teilchenbeschleuniger in CERN, vielen Dank, wird jemals in der Lage sein, das vereinheitlichte Feld oder das Quantenfeld insofern zu beweisen, dass man das sozusagen wahrnehmen kann. Weil das Prinzip ist Gleiches, kann immer nur Gleiches erkennen. Das heißt, wenn man Materie und selbst wenn es feine Materie ist, also feinstoffliche, dann reichen materielle Untersuchungsmethoden und Organe und Instrumente. Wenn es aber darum geht, die Essenz des Universums zu untersuchen, welche die Qualität von Bewusstheit hat, dann braucht es andere Forschungsmethoden, weil Gleiches kann nur Gleiches erkennen. Und das ist halt die Erkenntnis der vedischen Wissenschaft, dass die Ursache oder der Urgeist des Universums ein Bereich von Bewusstheit ist, in welches eingelagert die Informationen für das äußere Universum enthalten sind. Und das haben und wie gesagt tun die vedischen Wissenschaftler, in diesen Bereich hineinzuschauen. Und so sind sie zu ihren Erkenntnissen gekommen und so ist die vedische Literatur zustande gekommen. Und so ist es ja auch in der modernen Naturwissenschaft. Wenn irgendwelche neue Gesetzmäßigkeiten erkannt wurden, dann wird in der Regel eine neue Technologie daraus entwickelt, die dann in der Regel die Menschheit voranbringt. Und so ist es auch diese Dinge, die wir vorher besprochen haben, ob das jetzt Yoga ist und Meditation, Teil davon, Ayurveda und all diese verschiedenen Disziplinen beinhalten Technologien, die abgeleitet wurden aus der Erkenntnis dieser abstrakten Naturgesetze und wie gesagt, nicht denkerisch und philosophisch, sondern man kann wirklich das Bewusstsein so, das individuelle Bewusstsein durch Yoga übrigens, so klären und beruhigen, dass man in der Lage ist, in sein innerstes Selbst hineinzuschauen und zu erkennen, dass das nicht nur ein persönliches Feld der Einheit ist, sondern dass es der Tropfen im Ozean des Quantenfelds ist. Das ist vielleicht jetzt sehr abstrakt. Es ist halt deswegen abstrakt, weil es abstrakt ist. Der Tropfen im Ozean des Quantenfelds. Der Tropfen ist aber auch der Ozean. Das heißt, wenn jemand durch die vedischen Technologien in der Lage ist, sein höheres Selbst zu verwirklichen und zu erkennen, welches ja der Tropfen im Ozean des Quantenfelds ist, da der Tropfen auch der Ozean ist, hast du Zugang zu all dem, was in diesem Quantenfeld enthalten ist und kannst daraus Weisheit schaffen und organisierende Kraft entwickeln.
Spannend. Und vielleicht, bevor wir dann auch mal ganz konkret auf das yogische Menschenbild und die Technologien dann auch zu sprechen kommen, Was ich wirklich faszinierend finde, ist ja auch mit welcher Präzision damals vor diesen Tausenden von Jahren, also was ja weit vor der sozusagen Erstellung der Bibel und diese ganzen Dinge, die man eben so kennt, ja vorausgeht. Ne? Das liegt ja weit davor, also wie vor Tausenden und ja im Endeffekt ja sogar über 10.000 Jahren die Leute damals schon Dinge wussten sozusagen, wo man heute sagt, ohne unsere mechanische oder sonstige Computertechnologie und so weiter. Hast du da mal ein, zwei Beispiele, damit sich das die Leute mal vorstellen können, was damals schon sozusagen gewusst wurde so oder erkannt wurde, wo man heute sagt, also mit den heutigen Mitteln, ja, vielleicht haben wir uns langsam angenähert, aber das wussten die damals schon. Hast du da so ein, zwei Beispiele vielleicht mal dafür?
Also erstmal möchte ich folgendermaßen kommentieren. Das ist also nicht ein Wissen, was jetzt nur in dieser alten Zeit vor tausenden von Jahren erkannt und geschaut werden konnte, sondern das ist ein Wissen, was der Gegenwart genauso zugrunde liegt und unserem Individuum zugrunde liegt wie dem gesamten Universum. Deswegen ist es nicht ein altes Wissen, sondern es ist ein altes Wissen, aber es ist auch ein hochmodernes Wissen, weil du zu jeder Zeit Zugang dazu hast. Und das ist ja zum Beispiel auch, was Maharishi Mahesh Yogi gemacht hat. Der war ein Rishi oder Maharishi. Ne, Rishi und Maharishi, das sind ja keine Namen, sondern das sind in der vedischen Wissenschaft Titel für vedische Wissenschaftler. Ein Rishi würde ein Professor in unserer Wissenschaft entsprechen, der lediglich in der Forschung arbeitet. Und ein Maharishi, der tut gleichzeitig auch noch in der Lehre arbeiten. Und ja, Erkenntnisse zum Beispiel, das ist ja eine in der Vorfront der modernen Physik, da haben wir ja drüber gesprochen, ich weiß, dass ich mich jetzt wiederhole, aber dass man erkannt hat durch direkte Wahrnehmung, dass es dieses Quantenfeld gibt, wo sich die Naturwissenschaft jetzt langsam dem erst auf ihrem Weg nähert, und zwar, wie gesagt, letztlich theoretisch und mathematisch, aber nicht durch direkte Wahrnehmung. Also ein noch dramatischeres Beispiel kann ich jetzt nicht finden, aber zum Beispiel auch die Baukunst, ne? Also was die da alles gemacht haben, zum Beispiel in Ägypten, ne? Wie haben die diese Pyramide gebaut? Da stellt man sich dann immer vor, da waren dann die Sklaven und die haben dann auf irgendwelchen großen Rollen da die Steine irgendwie hingebracht. Die hatten damals Technologien des Geistes und haben Kräfte entwickelt des Geistes, die die Materie bewegen konnten. Warum konnten sie die Materie bewegen? Weil der Geist die Ursache der Materie ist. Also ich meine es nicht nur den menschlichen Geist, sondern ich meine den Urgeist des Universums. Daraus ist ja die ganze Materie entstanden und entsteht immer noch. Das heißt, ein Mensch, der es geschafft hat, sich von allen inneren Begrenzungen dermaßen zu befreien, dass er ein immerwährendes Zugang zu dieser Urkraft des Universums, welches die Materie und das ganze Universum geschaffen hat, der kann das Gleiche machen, weil er ist ja zu dieser Kraft, man kann auch nicht sagen, er ist zu dieser Kraft geworden, er hat sie realisiert und befreit in sich, weil wir sind es ja schon immer gewesen. Und das Problem ist nur, dass wir eben durch Stress und Trauma und Konditionierungen diesen Zugang zum Großteil verloren haben.
Ja, und ich glaube, in einem gewissen stark reduzierten Maße tun wir das ja heute immer noch alle. Also durch den Geist bewegen wir die ganze Zeit Materie. Also das Gehirn wird neu verdrahtet, Tumore wachsen oder gehen zurück, der Körper verändert sich, also auch die Biochemie verändert sich. Also das heißt, wir bewegen ja eigentlich die ganze Zeit und verändern ja die ganze Zeit eigentlich Materie, auch im biologischen Sinne. Unter anderem auch durch den Geist. Ne? Also von dem her ist es ja eigentlich was ganz Natürliches, bloß ist es uns nicht so bewusst, in welcher Dimension sowas tatsächlich eigentlich auch mal für viele Menschen möglich war. Ne? Also ich glaube, wir haben so ein bisschen den Zugang verloren. Irgendwie kann das sein?
Dass wir den Zugang dazu verloren haben ein bisschen, war das die Frage?
Ja, genau, wir haben den Zugang verloren.
Also das Wort bisschen würde ich streichen. Ne? Also wir haben völlig verloren haben uns völlig verloren in der Wahrnehmung der Sekundärerscheinungen dieses grundlegenden Feldes und meinen, das wären wir alleine. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, und zwar der unwesentliche davon. Aha. Die wesentlichen Dinge, die sind in tieferen Schichten unseres Wesens und sind immer da, wie gesagt, die können entdeckt werden. Und das sind die Bewusstseinstechnologien des Veda, die da entwickelt wurden. Und die sind, wie du ja weißt, von der transzendentalen Meditation nicht Dinge, wo man sich das Hirn verrenken muss oder dass nur eine Elite irgendwie in der Lage ist, durchzuführen, sondern das können ja Kinder ab dem Alter von 10.
Ja, ja. Ja, perfekt. Perfekte Überleitung, Norbert, sozusagen. Lass uns doch mal einsteigen in die Technologien beziehungsweise auch ins yogische Menschenbild. Also ich habe dir das ja auch im Vorfeld gesagt. Hier in der Mentoring-Gruppe ist es so, dass die jetzt sozusagen hier durchaus schon ein gewisses Vorwissen mitbringen in Bezug auf die Körperhüllen, die es gibt, Energiekörper und so weiter und so fort. Und wir waren da jetzt auch in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv dran in Bezug auf die Yamas und Niyamas. Also sozusagen dieses ganze Wissen ist eigentlich so als Grundbasis schon mal ein bisschen da. Magst du mal von deiner Seite aus einfach uns trotzdem einführen in dieses yogische Menschenbild, wie du es sozusagen jetzt ausdrücken würdest und was es dann mit den ganzen Bewusstseinstechnologien auf sich hat?
Also das Großartigste und das Praktischste erstmal voraus, was also das Erkenntnisziel der ganzen Geschichte ist, dass man durch die Technologien des Yoga erkennt, durch direkte Erfahrung, dass das, was wir im Leben suchen, nämlich das Leben selbst und seine Qualitäten, die das sind, Glückseligkeit, Liebe, Frieden, ein Zustand höchster Bewusstheit, da müssen wir nicht irgendwo hinreisen oder jemanden fragen oder irgendwas lesen. Das sind wir in uns selbst. Und das zu entdecken, dazu sind diese Bewusstseinstechnologien gegeben. Und wie ihr offensichtlich schon besprochen habt, im Yoga ist es eine Wissenschaft, die aus 8 verschiedenen Therapiemodalitäten besteht. Deswegen heißt es Ashtanga-Yoga. Also Ashta heißt 8 und Angas Glieder. Und das, was wir normalerweise als Yoga bezeichnen und was ich auch in meinen Yogastunden und meine Kollegen und Kolleginnen lehren, das ist im Grunde nur 2/8 des gesamten Yoga-Systems. Also des Yoga-Systems, ne, du hast es gerade erwähnt, Yama und Niyama, das sind Verhaltensempfehlungen für die Zeit vor der Praxis und außerhalb der Meditation. Und dann kommt schon das, was wir normalerweise als Yoga definieren, aber wie gesagt, nur ein geringer Bruchteil des Ganzen ist, nämlich Asana. Asana, das sind diese Körperübungen, die Sie vielleicht machen oder zumindest schon mal gesehen haben. Und das nächste ist dann Pranayama, das sind dann die Atemübungen. Das ist sozusagen das, was man Hatha-Yoga nennt. Das ist das, was sich mit dem Körperlichen beschäftigt. Und streng genommen ist das nicht die Essenz des Yoga, sondern das ist sozusagen die Vorbereitung auf die Yoga-Erfahrung, die dann in den anderen 4 Disziplinen des Yoga dann zusammengefasst werden. Und das ist im Wesentlichen Meditation. Und Patanjali hat ja dieses Werk oder seine innere Schau des Yoga zusammengefasst und niedergeschrieben in seinem Klassiker, welches da heißt, die Yoga Sutren. Und die Yoga Sutren, die fangen an mit der didaktischen Frage, was ist Yoga? Und die Antwort ist jetzt nicht auf dem Kopf stehen und Knie verbrezeln, interessanterweise, sondern die Antwort ist, Yoga ist das spontane zur Ruhe kommen aller Anregungen des Geistes. Das ist das zweite Sutra. Also Sutra heißt Lehrsatz der Yoga Sutren. Und das dritte ist, dann ruht der Sehende in sich selbst. Dann ruht der Sehende in sich selbst. Und was erkennt er dann? Ja, sich selbst. Weil er ruht in sich selbst. Da ist kein äußeres Objekt mehr. Er wird sich selber zum Objekt. Und dann kommt es zu dieser vedischen Erfahrung, dass wir erstmal erkennen, wir sind die Einheit des Universums. Und wenn du dann noch ein bisschen länger dich da in diesem Bereich befindest, und genauer hinschaust, dann wirst du halt merken, der Veda, die Urinformation fürs Universum, ist dort enthalten. Und aus dieser Schau hat sich dann das vedische, also das yogische Menschenbild entwickelt, also durch eine direkte Schau. Und das entspricht im Wesentlichen dem, also diejenigen, die sich vielleicht schon mit Anthroposophie beschäftigt haben oder mit Theosophie, da geht man auch von dieser Schichtung und Gliederung des menschlichen Wesens aus. In der westlichen Versuch, das menschliche Wesen zu erklären und in der Neuzeit war es der Sigmund Freud, der da sich mal sozusagen auf die Reise gemacht hat, um zu ergründen, wie der Mensch so tickt und was die Struktur des Menschen ist. Und er hat sein Menschenbild abgeleitet, aber nur abgeleitet aus der Beobachtung von kranken Menschen, neurotischen Menschen. Aber immerhin ist er diesem vedischen Menschenbild insofern näher gekommen, dass er erkannt hat, dass es jenseits des Tagesbewusstseins, in dem Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, noch tiefere Schichten gibt. Und das nannte er ja dann, das wissen wir alle, das Unterbewusstsein. Aber da ist noch was drunter, noch eine andere Instanz, wo man dann auch zum Beispiel in der transpersonalen Psychologie in unserer heutigen Zeit erkannt hat, dass jenseits des Unterbewusstseins nochmal eine Instanz ist, nämlich der transpersonale Bereich oder wie es in dem Yoga genannt wird, unser höheres Selbst. Und das Anliegen des Yoga ist, Yoga heißt ja Einheit, diese drei Wesensglieder zusammenzubringen und dass das innerste Wesenskern sich unverzerrt im Individualbewusstsein ausdrücken kann und von dort ins physische Sein hinein, das ist das Wort Yoga, also Einheit, wird dort somit bezeichnet. Aber wie gesagt, in der transpersonalen Psychologie spricht man noch gar nicht vom Körper, sondern man spricht vom Tagesbewusstsein, vom Unterbewusstsein und vom transpersonalen Sein oder Bewusstsein. Im Vedischen geht man da wesentlich differenzierter vor. Und zwar kann man das vergleichen mit hier dieser Puppe, die ich hier habe. Kennt ihr diese Schichtung des menschlichen Wesens? Du schaust da von außen drauf und was siehst du? Du siehst so eine Puppe. Und in unserer Analogie zum vedischen Menschenbild wäre das der physische Körper. Das ist das, was wir jetzt hier sehen voneinander auf dem Bild. Und das hat einen Namen. Wenn ihr das aufschreiben wollt, es ist nicht wichtig, aber das heißt Anamaya Kosha. Anna heißt Nahrung und Maya heißt illusionär und Kosha heißt Hülle. Es ist also die Hülle unseres Wesens, die zusammengesetzt ist und besteht aus der Nahrung, die wir zu uns nehmen. Das ist der physische Körper. Aber da ist noch was drunter. Da ist noch ein feinerer Körper drunter, der den Anamaya Kosha, also den physischen Körper, belebt mit Energie, mit Prana. So ist der Fachbegriff dafür. Deswegen heißt er auch Pranamaya Kosha. Das ist also der Körper, der Energiekörper ist, der dem physischen Körper zugrunde liegt und den physischen Körper belebt. Also wenn wir in der Nacht gut geschlafen haben und dann fit aufwachen, dann liegt es daran, dass in der Nacht dieser Pranamaya Kosha, also dieser Energiekörper, in der Lage war, so nach diesem Prinzip von Goethe, ne, der Körper ist der Handschuh der Seele, in dieses Körperliche einzudringen und das zu beleben. Aber hinter dem Pranamaya Kosha, dem Energiekörper, ist noch ein weiterer, noch subtilerer, grundlegender Körper. Das heißt, wenn wir dann hier aufmachen, dann merken wir, dass noch einer drin. Und das ist Manasmaya Kosha. Manas, das ist der Geist. Und das verkörpert oder ist die Instanz in unserem Unterbewusstsein oder in unserer Seele, welches in der Lage ist, die äußere objektive Welt wahrzunehmen und einfach wahrzunehmen. Und dem Körper, den kann man dann auch wieder transzendieren und merken, hups, da ist ja noch einer drin. Das ist dann Buddhi Maya Kosha. Buddhi, ne, da gab es mal einen, den haben wir schon vorhin genannt, Buddha. Was heißt das? Das ist die Unterscheidungsfähigkeit. Also Buddha hatte diesen Namen bekommen, weil er unterscheiden konnte zwischen dem, was wirklich ist und fundamental und dem, was nur Sekundärerscheinung ist. Der Geist ist das Fundamental in unserem Leben und der Körper und das andere, das sind Sekundärerscheinungen davon. Und wenn du dich sozusagen mit dem Äußeren identifizierst, dann bist du natürlich den Umständen mit deinem Wohlgefühl oder mit deinem Leiden, den äußeren Umständen ausgesetzt. Während du in der Lage bist, zu dem Bereich dich sozusagen zurückzutun, der ewige Glückseligkeit ist, dann erlangst du Moksha. Moksha ist ein Sanskritwort und heißt Befreiung. Befreiung von was? Von der Tyrannie unserer Konditionierung im Unterbewusstsein und der Überschattung der Eindrücke aus der äußeren Welt. Also Buddhi, da war ich ja jetzt gerade, Buddhi ist die Unterscheidungsfähigkeit. Also immer wenn wir uns entscheiden oder unterscheiden, dann ist dieser feinstoffliche Körper aktiviert. Und dem ist noch einer zugrunde. Das ist dann der Ahamkara Maya Kosha. Ahamkara heißt ich bin. Das ist unser Individualbewusstsein. Das ist die Instanz unseres Individualbewusstseins. Und das ist unser persönliches Ich. Und wird zusammengebaut, das ist zu sagen, das Konglomerat aller Erfahrungen aus der Vergangenheit, die wir jemals gehabt haben, in Summe ergeben das, was wir Ahamkara nennen, unser persönliches Ich, unsere Individualität. Und jenseits dessen gibt es nur noch eins. Und zwar buchstäblich eins, nämlich die Einheit des universellen Selbstes. Das nennt man Atman. Atman ist sozusagen der individuelle Funken, oder vorhin sprachen wir von diesem Tropfen im Quantenfeld des Universums. Dieser Tropfen, das wäre Atman. Das ist das Sanskrit-Wort dafür. Und das Quantenfeld hat auch einen Namen im Vedischen, seit tausenden von Jahren schon gehabt, nämlich Brahman. Ist nicht zu verwechseln mit Brahma, dem Schöpfergott des Hinduismus, sondern Brahman ist dasjenige, was dem Urfeld der Quantenphysik entspricht. Und man kann jetzt im Yoga, durch die yogischen Technologien, ist das Ziel, wie ich vorhin schon sagte, die Kommunikation von diesem Atman, dieser unbegrenzten Glückseligkeit, verbunden mit dem, mit der Allwissenheit des Quantenfelds, da haben wir die Problematik, dass wir das nicht sozusagen in unsere Individualität und unseren Körper kriegen. Man sagt es sogar in der modernen Naturwissenschaft, in der Psychologie, der Mensch wird nur, früher hat man von 10% gesprochen, dann hat man von 5% gesprochen, dann hat man von 3% gesprochen, jetzt spricht man von 1%. Der Mensch nutzt nur 1% seines geistigen Potenzials. Was ist dieses Potenzial? Das ist dieser Atman. Und der wird im Wesentlichen abgedeckt. Das ist sozusagen der Causus Knaxus unseres Problems. Das ist dieser Ahamkara, dieses Individualbewusstsein. Und da ist man zum Beispiel, wurde Buddhas Lehre insofern verzerrt, dass man meinte, wenn du Erleuchtung, also volle Identifikation mit deinem höheren Selbst erlangen willst, dann musste das Ego, dann musste das Ich-Bewusstsein loswerden. Und das ist laut unserer Lehre und unserem Verständnis völliger Schwachsinn, weil dann würde sich die Frage ergeben, wer wird dann da erleuchtet? Das heißt, dieses Ahamkara ist sozusagen das Gefäß, durch welches, oder die Brille, durch welches sozusagen diese innere Weisheit unseres inneren Selbst sich in die anderen Wesensglieder ergießt oder manifestiert. Jetzt, dieser Ahamkara ist, wie ich vorhin schon sagte, die Festplatte für alle Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und wenn es da Erfahrungen gab, die wir nicht verarbeiten konnten, die sozusagen prägend in diesem Ahamkara drin geblieben sind, wir nennen das Sanskaras in der Yogasprache und Trauma oder Konditionierung in der modernen Sprache, dann sind sozusagen bestimmte Fenster oder Facetten dieses Ahamkaras verzerrt oder unterdrückt. Und diese Verzerrung und Unterdrückung, die tut sich dann in Folge auf die anderen Wesensglieder übertragen. Das heißt, die Verzerrung des Ahamkara spiegelt sich wieder in der Verzerrung des Buddhi. Das heißt, wir kommen dann zu falschen Entscheidungen und Unterscheidungen. Und das tut sich weiterpflanzen in eine Verzerrung des Manas. Das heißt, wir kommen zu falschem Denken und falschem Wahrnehmen. Und das pflanzt sich dann fort in den Pranamaya-Kosha, in den Energiekörper. Das heißt, der Energiekörper wird verzerrt und kommt aus der Harmonie. Und da der Energiekörper das Primäre zum physischen Körper ist, kommt es als Folge davon zu psychosomatischen Erkrankungen. Das heißt, worum es hier geht, ist Psychohygiene. Das heißt, diese Verkrustungen und Konditionierungen und Trauma und Blockaden, die sich da im Ahamkara eingenistet haben. Das ist schon richtig, dass wir diesen Ahamkara haben. Man spricht ja nicht umsonst von einem Erfahrungsschatz. Wenn man das alles löschen wollte durch Meditation oder Yoga, dann wird man ja durch diese Disziplin blöd werden und nicht wachsen in seinem Leben. Das heißt, es geht nur darum, um die einseitige Festlegung und Gefangenschaft in bestimmten Traumata zu überwinden und zu lösen. Und diese Traumata, die haben nicht nur ihre Entsprechung in diesem Ahamkara, in unserem seelischen Sein, sondern wie ich vorhin schon sagte, die haben ihre Entsprechung auf all diesen Schichten. Und sie haben auch ihre Entsprechung im Energiekörper und sie haben ihre Entsprechungen im physischen Körper. Und so ergänzen sich diese verschiedenen vedischen Disziplinen. Zum Beispiel das Yoga, also der fortgeschrittene Yoga, der Meditation, kümmert sich um die mentalen Blockaden. Und die Asanas, die wenden sich an den physischen Körper und das Pranayama wendet sich an den Energiekörper. Und auch der Ayurveda, der wendet sich schwerpunktmäßig an den physischen Körper, weil die sind alle so verbunden, das ist alles eins, das ist wie ein Stuhl mit vier Beinen. Wenn du ein Bein ziehst, alle drei anderen Beine kommen mit. Das heißt, man kann im Grunde genommen über jede Disziplin alle anderen so beeinflussen, dass man sie mitzieht. Die bessere Variante wäre natürlich, wenn man sie alle gleichzeitig produziert, nutzt. Und das ist dann halt das Ziel. Yoga. Hm. Yoga ist nicht nur die Bezeichnung für einen Übungsweg und eine Wissensdisziplin, sondern, wie ich vorhin schon sagte, für diesen Zustand, den man erfährt. Also die Einheit im inneren Wesen wird erkannt, die Einheit des Quantenfelds oder des Atma. Und wenn das dann in den fortgeschrittenen Stadien wie ich am Anfang schon sagte, eine ungebrochene Kommunikation zwischen dem höheren Selbst, dem Individualselbst und dem physischen Selbst hergestellt ist, dann spricht man von der Verwirklichung von Yoga.
Mhm. Wahnsinn. Also das war mal eine unglaubliche Erklärung. So könnte ich das nie erklären. Großartig. Danke dir dafür. Du hast ja mit deiner Frau Mary zusammen unter anderem auch eine Ayurveda-Klinik in Los Angeles geleitet. Kannst du uns mal aus der Perspektive auch sagen, wie geht denn ein Ayurveda-Arzt oder die Wissenschaft des Ayurveda, die ayurvedische Medizin sozusagen jetzt somit mit den Erkrankungen oder den Symptomatiken, die die Menschen halt so mitbringen, wenn sie praktisch zu jemandem gehen, der ihnen helfen soll? Wie gehen die damit um? Weil es ist ja, wird ja auch gesagt, es ist ein ganzheitlicher Ansatz und ganzheitlich ist, finde ich, auch so ein fast ein inflationäres Wort geworden, weil heutzutage alles Mögliche schon ganzheitlich ist, aber es ist halt nicht ganzheitlich, sondern manchmal naja, ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht beschreiben. Man schaut vielleicht von 2, 3 Stellen auch mal hin, aber ganzheitlich wäre schon ja eigentlich dann ein Ansatz von diesem Ganzen, von diesem Menschenbild ausgehend, wie du das jetzt ja beschrieben hast, sozusagen dann auf die ganze Wesenshierarchie sozusagen unseres Systems sozusagen zu gehen. Also wie geht denn da der Ayurveda vor?
Also der Ayurveda, es gibt ja auch Ayurveda, das ist ja nicht etwas, wo man sagt, es ist jetzt lokal auf Indien beschränkt. In den alten Heilmethoden unserer Kultur gab es Hildegard von Bingen oder Hippokrates. Das ist auch ayurvedisches Wissen. Also wenn man zum Beispiel, da gibt es ja Dokumentationen, wo man behauptet, dass sich die indischen Weisen mit Hippokrates getroffen hätten und dann wollte man historisch nachweisen, wie der da abgeschrieben hat von denen. Und das möchte ich mal verneinen, der hat höchstwahrscheinlich nicht abgeschrieben, sondern das war ein europäischer Rishi oder Maharishi. Das heißt, jeder, egal in welchem Volk oder in welchem Stand dieser Mensch lebt, kann, wenn er sich entsprechend transformiert, das Wissen des Ayurveda oder des Veda in sich selber finden. Und ein ganz wesentlicher und wichtiger Satz des Ayurveda oder Prinzip des Ayurveda wird von Hippokrates wunderbar ausgedrückt, indem er sagt, Krankheiten fallen nicht vom Himmel, sondern sind das Ergebnis wiederholter und lang andauernder Verstöße gegen die Naturgesetze. Oder Hippokrates hat auch einen Rat gegeben an seine Kollegen und Kolleginnen, wo er sagte, wenn du jemanden heilen möchtest, dann erkundige dich auf jeden Fall vorher, ob die Person willens ist, die Angewohnheiten, die ihn oder sie krank gemacht haben, abzustellen. Weil es ist nicht die Lösung, nur Pillen zu schlucken, auch nicht ayurvedische Pillen, sondern man muss das Verhalten, was die Krankheit produziert hat, gleichzeitig abstellen. Das ist so ähnlich, wie wenn du im Keller der Wasserhahn tropft, wozu führt es? Ja, der Kellerboden wird nass. Dann ist es natürlich vernünftig aufzuwischen. Aber zusätzlich zum Auswischen solltest du auch die Ursache davon abstellen. Du musst den Wasserhahn wieder zudrehen. Und dieses Aufwischen, das wäre sozusagen das Eindämmen der Symptome und Therapieren der Symptome. Aber das ganz Grundlegende, was da passieren muss, ist, dass das Verhalten, was dazu geführt hat, abgestellt wird. Und da geht man vom Ayurveda davon aus, dass dieses Abstellen und Verändern des Verhaltens nicht für jede Person dasselbe ist, weil das Konstitutions ausgerichtet ist. Ne? Man geht davon aus, dass die Konstitution des Menschen sich zusammenbaut aus 3 Grundkräften. Das habt ihr bestimmt schon gehört. Vata, Pitta und Kapha. Das ist also vergleichbar mit den 3 Grundfarben, die jetzt zum Beispiel hier unsere Bilder, die wir vor uns sehen, das sind ja alles nur 3 Grundfarben und alle in einer bestimmten Konstellation ergeben die verschiedenen Gesichter von uns. Und so hat man im Ayurveda, ich hätte fast gesagt, geht man davon aus. Man geht nicht davon aus, man hat es gesehen und geschaut, dass es diese 3 Grundenergieprinzipien und Ordnungsprinzipien im Universum gibt. Und zwar im Mikrokosmos unseres eigenen Körpers und Geistes und seine Entsprechung im äußeren Makrokosmos. Und diese drei Grundkräfte uns nochmal zu wiederholen. Vata ist zuständig für alles, was mit Kommunikation und Bewegung im Mikrokosmos und im Makrokosmos zu tun hat. Und Pitta ist zuständig für alles, was mit Stoffwechsel und Verbrennung zu tun hat. Und Kapha ist zuständig für alles, was mit Struktur und Wasserhaushalt zu tun hat, mit dem Aufbau der Gewebe. Und diese drei, die braucht es in jedem, sogar in jeder Zelle, weil jede Zelle kommuniziert mit anderen Zellen, das wäre Vata. Und jede Zelle hat einen Stoffwechsel, das wäre Pitta. Und jede Zelle hat eine Struktur und einen Wasserhaushalt, das wäre Kapha. Das ist in Bezug auf die Zelle. In Bezug auf den Menschen ist es so, dass wenn wir geboren werden, dann werden wir geboren mit einer ganz spezifischen und einzigartigen Verteilung dieser drei Doshas. Und das nennt man im Sanskrit die Prakriti. Prakriti ist ein Sanskrit-Wort für unsere Urnatur. Damit werden wir geboren. Warum werden wir damit geboren? Das werden Sie vielleicht nicht überraschen, aber ich sage es. Die Idee ist, dass wenn wir uns inkarnieren, wenn wir auf die Welt kommen, dann ist es sozusagen, wie wenn du in die Schule gehst. Das heißt, du, bevor du da sozusagen abspringst und wieder in den Körper dich bewegst, dann weißt du, ich gehe hier nicht aus Jux und Dollerei, sondern ich gehe wieder in die Schule. Und bevor du in die Schule gehst, tust du erstmal feststellen, was sind die Schwachstellen in meinem Leben? Was muss ich noch perfektionieren? Und entsprechend wählst du dir, das ist eine Theorie, die aber auch geschaut wurde, wählst du dir einen Lebenspfad, ein Schicksal mit verschiedenen Erlebnisstationen, die du dann durchmachst, um sozusagen dadurch zu reifen und zu wachsen und dir selber nahe zu kommen. Jetzt die Dosha-Verteilung, mit der wir zur Welt kommen, entspricht der Qualität unseres Lebenswegs. Was ich damit meine ist, wenn du an den Ozean, an die See zum Urlaub fährst, wirst du ein anderes Handgepäck mitnehmen, als wenn du in die Berge gehst oder in die Wüste. Und so ist es ja auch. Entsprechend unseres Lebensweges nehmen wir verschiedene Konstellationen oder spezifische Konstellationen in dieses Leben mit. Und das ist das, was man Prakriti nennt. Und was dann in der Regel dumm läuft, ist, dass im Laufe des Lebens durch die Lebensfehler, die wir machen, diese Urstruktur überlagert wird, auch durch die Eindrücke und Traumata, die wir erleben, dermaßen überlagert wird, dass wir sozusagen die Bewusstheit von dieser Urstruktur verlieren und uns selber dadurch verlieren in unserem Lebensweg und dann anfangen zu versuchen, etwas zu tun, was völlig unmöglich ist, nämlich das Leben von anderen zu leben, nämlich den Erwartungen, verinnerlichten Erwartungen von anderen zu entsprechen. Und das ganze Wissen des Yoga, der Meditation und des Ayurveda ist, diese Überlagerungen loszuwerden. Der Michelangelo wurde ja mal gefragt, habt ihr vielleicht mal gehört, der wurde mal von einem Bewunderer gefragt, wie machst du das, dass du da aus so einem weißen Stück Marmor halt diesen David oder diese Pietà daraus gehämmert hast? Da war der ganz verwundert und sagt, das ist doch ganz einfach, man muss nur das weghauen, was da nicht hingehört. Und was übrig bleibt, ist dann die Pietà oder der David. Und so ähnlich ist es die Kunst des Yoga und die Kunst des Ayurveda, durch die verschiedenen Therapien und Maßnahmen letztlich nur das wegzuschmelzen in unserem Wesen, was fremd in uns ist, und das überlagert, was wir wirklich sind, was wir wirklich suchen, was wir wirklich zum Ausdruck bringen. Weil wenn wir das nicht tun, dann kann es einem so ergehen, wie ich das kürzlich mal gelesen habe auf dem Buchdeckel von einem Buch, was ich mir da nicht angetan habe, auch ganz zu lesen. Nämlich da war eine Frau, die hat sich die Mühe gemacht, Menschen auf dem Sterbebett zu interviewen, ob sie denn der Meinung sind, dass sie A, überhaupt wussten und erkannten, was sie wollten in diesem Leben, und B, ob sie in der Lage waren, das umzusetzen und zu leben, oder ob sie einfach in ihrem Leben dem Strom der Erwartungen und des Allgemeinen gefolgt sind und das Leben immer erst am Feierabend anfing und selbst da nicht, weil man die falschen Partner geheiratet hat. Und das kann einem nicht passieren, wenn man sozusagen diesen Rückbezug zu sich selbst wieder kultiviert und dann spontan erkennt, wo tue ich mich hingezogen fühlen und wo nicht und wo gehöre ich hin und was möchte ich machen und was nicht. Und das Leben entwickelt sich dann mit der Zeit in diesem Zustand, den ich wie folgt beschreiben möchte. Ihr kennt doch diesen Ausdruck, der mir sagt, da ist mal wieder was rausgerutscht. Und in der Regel, wenn man sagt, da ist mir was rausgerutscht, dann meint man, da ist mir was Blödes rausgerutscht. In diesem Zusammenhang wird es ja normalerweise gebraucht. Aber vielleicht habt ihr das schon mal mitgekriegt, dass einem was Geniales rausrutscht und denkt, huh, wo kam das jetzt her? Ach, das kam ja wirklich aus mir. Und das Ziel des Yoga ist und des Ayurveda in Kombination, dass dieser Zustand des Rausrutschens sozusagen eine chronische Lebenssituation wird. Mit anderen Worten, das Leben wird ein einziger Ausrutscher. Und du schaust dann sozusagen geistig mit den Händen in den Hosentaschen zu, wie dein Leben da so ausrutscht. Und das sind Symptome von nicht höheren Bewusstseinszuständen, weil Erleuchtung ist kein höherer Bewusstseinszustand, sondern da fängt das Normalsein an. Wenn wir ausgerichtet und ausgestattet sind mit 100% geistigen Potenzial und laufen nur mit 5% rum, nur weil das jetzt kollektiv alle so sind, wird es halt jetzt als normal definiert, aber im Grunde genommen ist es nur normal kaputt. Alle sind wir so. Aber das, was wirklich in uns veranlagt ist, das ist viel, viel, viel mehr. Und dann sind die Leute erleuchtet und Buddha und so was Besonderes. Ne, da war nichts Besonderes. Das ist ja die Erkenntnis in der Erleuchtung, dass man halt nichts Besonderes ist.
Großartig. Ja, das andere Wort für einen Ausrutscher wäre dann sozusagen im Positiven jetzt, ja, der Geist des Blitz, ja, wenn einem dann sowas einfällt und wenn es halt ganz oft blitzt oder immer blitzt, dann ist man wahrscheinlich erleuchtet, weil es dann immer hell ist, ne?
Ein ja, Dauerblitz. Du kannst es doch Flow nennen, ne? Wenn ja, die Erleuchtung zu erleuchtet ist, dann kannst du von verschiedenen Graduierungen von Flow sprechen und Erleuchtung wäre halt die höchste und permanente Graduierung von Flow.
Ja. Ja, ist großartig. Vor allem, weil ich ja auch selber bei mir die Erfahrung gemacht habe, als ich dann unter anderem eben transzendentale Meditation gelernt habe, durch die Techniken, auch dann durch die verschiedenen Stufen, gerade auch dann durch das, was ich dann auch bei dir lernen durfte, dass tatsächlich dieser Zustand, der Geist des Blitzes sozusagen, der positiven Ausrutscher, dass der tatsächlich zunimmt mit der Zeit. Also es ist ja wirklich ein Entwicklungsprozess, wo man sich jetzt nicht tatsächlich, und du weißt, da habe ich durchaus meine Themen mit dem Wort Anstrengung, ja, wo man sich aber tatsächlich nicht anstrengen muss, sondern was sozusagen einfach eigentlich eine natürliche Tendenz des eigenen Seins ist, sich in diese Richtung wieder zu entwickeln oder das zu öffnen. Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig formulieren soll. Wenn man nicht die ganze Zeit alles Mögliche dagegen tut, das zu blockieren, kann man das so ausdrücken oder wie würdest du es sagen?
Ja. Ja. So, genau so kann man es sagen.
Mhm. Sag doch mal, vielleicht bevor wir dann auch auf die Fragen hier der Leute gleich mal ein bisschen eingehen können, vielleicht nochmal an einem konkreten Beispiel auch mal. Also, weil du hast das jetzt wunderbar dargestellt, aber vielleicht fehlt nochmal so ein ganz konkreter Anlass. Also, wir haben ja heute eine Zeit, in der ganz viele Menschen sehr, sehr viel Angst haben, so viel Angst wie wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Also ich rede jetzt mal von der deutschsprachigen Gesellschaft. Und wir haben wahnsinnig viel Stress, wir haben wahnsinnig viele psychosomatische Erkrankungen, Burnout, wir haben ganz viele Menschen mit depressiven Episoden oder tatsächlichen richtigen Depressionen. Ich weiß, du sprichst ja auch öffentlich drüber, habe ich ja selber auch dadurch erfahren, in einem kleinen Seminar, wo du mal drüber gesprochen hast, dass du selber auch diese Erfahrungen schon gemacht hast. Also es ist dir nicht fremd sozusagen, wie man sich da fühlt. Was war denn für dich oder jetzt auch aus der Erfahrung der Menschen, die du begleitet hast, was ist denn da ein konkreter Ansatz? Wenn man jetzt sagt, ich habe irgend so etwas in der Richtung, also Angststörung, Depressionen, Burnout, wie auch immer, was könnte denn dann über sozusagen diesen vedischen Ansatz, über die vedische Technologie oder das yogische Menschenbild sozusagen, alles, was du jetzt beschrieben hast, was kann denn da ein Ansatz dann zu einer, in Anführungszeichen, Heilung oder zu einer Verbesserung sein? Wie hast du das gemacht oder was kann man da sagen aus deiner Beobachtung?
Diese Heilungen, könnte man sagen, das sind eigentlich nur Sekundärerscheinungen von dem Prozess oder Vorgang der Selbstrealisation. Das heißt, dass du diesen Zugang zu dir selber wiederfindest. Also das Sanskrit-Wort für Gesundheit ist ja interessanterweise Swasta. Sva heißt selbst und sta gegründet. Daraus schließt man oder ist die Erkenntnis gekommen, dass alle Probleme, die wir in der äußeren Welt und mit uns selber haben, eine Sekundärerscheinung sind von diesem vorher schon immer wieder erwähnten mangelnden Rückbezug zu dieser immer gesunden und immer glückseligen Wesensessenz ist. Und wenn der verloren geht, dann weniger unangenehme oder dramatische Art ist, dass wir halt unerfüllt durch die Weltgeschichte gehen und das Gefühl haben, da muss doch noch mehr sein. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Und der Yoga würde dir sagen, oder die vedische Wissenschaft, du hast völlig recht, du jammerst nicht auf einem hohen Niveau, da ist mehr. Das ist die Sehnsucht des Suchers oder des Sucherer, der Sucherin. Und was du ansprichst, ja, da habe ich natürlich, ich habe nicht freiwillig angefangen zu meditieren, sondern ich habe mit Meditation damals Dinge assoziiert, von denen ich dachte, das brauchst du nicht. Ich dachte, da sitzt du und denkst über irgendwelche Weisheitssprüche nach oder versuchst das Unmögliche, nämlich aufzuhören zu denken oder sonst irgendetwas. Und das hat mich nicht irgendwie interessiert. Das, was mich interessiert hat, war Heilung für mich selbst, weil ich war psychisch völlig neben der Rolle. Also ich hatte Depressionen. Also Depression ist das falsche Wort. Das war eine einzige Depression. Und dann hatte ich eine soziale Phobie. Das wusste ich damals noch nicht. Ich habe kürzlich jemanden als Kursteilnehmer gehabt und wir machen ja immer ein Interview, bevor die dann die Kurse teilnehmen. Und er sagte mir dann, er hätte soziale Phobie. Und dann frage ich ja, was ist denn das? Und dann hat er mir das alles erklärt. Und dann dachte ich zu mir, oh, das hast du früher auch gehabt. Früher hat man das nur anders genannt, nämlich schüchtern, ängstlich, verklemmt. So hat man es genannt. Und jetzt nennen wir das soziale Phobie. Das klingt super viel besser und viel, viel wichtiger. Aber das hatte ich. Depressionen kombiniert mit der sozialen Phobie. Vielleicht kamen die Depressionen wegen der sozialen Phobie, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann das gemacht, was eigentlich vernünftig ist, nämlich eine Psychotherapie. Und was jetzt folgt, ist keine Tirade gegen Psychotherapie. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass das eine gute Sache ist und Leuten hilft und helfen kann. Ich habe es ja auch beobachtet an anderen Menschen. Aber in meinem Fall hat es nichts. Ich wusste dann, warum ich es habe und dass es unnötig ist und wo es herkommt und die Mechanismen und so weiter. Das hat aber mein Unterbewusstsein in keinster Weise irgendwie beeindruckt. Es ging einfach lustig weiter. Und lustig ist nicht der richtige Begriff bei einer chronischen Depression. Und ich hatte damals einen Arzt in meinem sozialen Umfeld, der hat mich immer genervt mit dieser transzendentalen Meditation. Da gibt es doch Untersuchungen und es wäre auch sein Erfahrungswert, dass es bei psychischen Störungen hervorragend helfen würde. Und ich wollte damals Gestalttherapie machen. Das war, dachte ich, das ist die Sache. Da hätte ich aber zu diesem Fritz Perls da an die Westküste reisen müssen als 18-Jähriger oder so, war nicht zu machen. Dann dachte ich halt, okay, dann machst du halt diese TM, bis du dann deine Supertherapie dann irgendwo findest. Und fing damit an und das hat dann, war eine Frage eines halben Jahres oder dreiviertel Jahres, da war ich das im Wesentlichen los. Und das ist jetzt keine Wunder- und Ausnahmeheilung, sondern es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von zum Teil sehr renommierten Psychiatern und Psychotherapeuten, die diese TM einsetzen bei psychologischen Störungen. Also allen voran ein Professor Norman Rosenthal, das ist ein Professor der Psychiatrie in Amerika, Professor Norman Rosenthal. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Transcendence. Das war mal ein sogenannter New York Times Bestseller. Und da hat er seine klinischen Erfahrungen mit der TM, mit seinen Patienten und mit sich selber zusammengefasst. Das heißt, er hat sich selber mal einem einjährigen Selbsttest unterzogen, so wie der Hannemann mit seinen homöopathischen Präparaten, weil er wissen wollte, was das ist, bevor es seinen Patienten antut. Und diesen Test hat es bestanden und dann fing er das dann an, in seiner Klinik und seiner Praxis einzusetzen. Und zwar in diesem Buch ist dann dargelegt, bei welchen Störungen das wunderbar hilft, nämlich bei diesem bipolaren Problematik oder Depressionen, alles, was mit Angst zu tun hat, Panikattacken, unkontrollierte Aggressionen, ADS, Burnout. Und was in diesem Buch nicht beschrieben wurde, weil die Studien, auf die ich mich gleich beziehen werde, danach kamen, nämlich die amerikanische Armee hat dann eine Studie durchgeführt mit ihren Soldaten, die an dieser posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Den Begriff haben Sie vielleicht mal gehört, posttraumatische Belastungsstörung. Das ist also eine Traumatisierung, die kann man niemandem wünschen, weil die ist so intensiv und so leidvoll, dass man festgestellt hat, dass von den amerikanischen Soldaten, die damals aus den Kriegen zurückgekommen sind, mehr direkt nach dem Krieg umgekommen sind durch Selbstmord als durch die Kugeln der Feinde. Und da war man natürlich in einer Bringschuld und hat eine Studie durchgeführt mit diesen posttraumatisch Traumatisierten oder Gestörten oder Belasteten. Und die ging über 3 Monate. Und da war dann eine Vergleichsgruppe, die haben die sogenannte sukzessive Muskelentspannungstraining Nee, die haben Psychotherapie gemacht. Sorry, das war eine andere Studie. Also, die haben Psychotherapie gemacht und der Psychotherapie werde ich es leider nicht gerecht, weil ich nicht weiß, welche das war, weil ihr wisst, Psychotherapie ist nicht Psychotherapie. Aber ich weiß ganz genau, was in der TM-Gruppe passiert ist. Bei 70% der Probanden war nach 3 Monaten kein Therapiebedarf mehr. Die waren geheilt. Und das war in der Parallelgruppe nicht der Fall. Und diese Studie wurde in Johannesburg in diesen Townships nochmal wiederholt. Ihr wisst, Townships, ne, das sind also Bereiche von Johannesburg. Da wird euch das Reisebüro höchstwahrscheinlich nicht hinschicken in euren Urlaub, weil es da extrem gewalttätig ist. Und da waren es sogar nach 3 Monaten 80% der Probanden. Und selbst bei Alzheimer gibt es Studien. Da gibt es einen Professor Bredesen, der forscht und lehrt an der UCLA, LA, ne, also die kalifornische Universität, und den nennt man den Alzheimer-Papst. Das ist sozusagen die Alzheimer-Koryphäe. Und ich behaupte jetzt nicht, dass TM alleine Alzheimer heilen kann, aber der Professor Bredesen hat mit seinem Bredesen-Protokoll eine Therapiekombination entwickelt, durch die er wirklich Alzheimer rückgängig machen und heilen konnte, dokumentiert und nachgewiesen. Wobei die TM sozusagen die wesentliche Zentralstelle dabei darstellt. Und man hat gemerkt, wenn man das weglässt, dann funktioniert es nicht. Und jetzt gehe ich nicht unbedingt davon aus, dass ihr diese Problematik habt, aber wir sind alle gefährdet dadurch. Und es ist ja Common Sense, dass wenn etwas, und wenn es auch in Kombination mit anderen Therapien ist, hilft, wenn die Krankheit schon sichtbar ist, dann müsste es eine hervorragende Prophylaxe sein. Und das auch schon deswegen, weil es nachgewiesen ist, dass Meditation und Yoga eindeutige Wirkungen hat auf alles, was mit dem Gehirn zu tun hat, auf alles, was mit dem Nervensystem zu tun hat, alles, was zu tun hat mit psychischen und psychosomatischen Problemen zu tun hat.
Großartig. Ja, vielen Dank. Und ich glaube, es kribbelt allen unter den Fingern, weil ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass der ein oder andere durchaus jetzt ein paar Fragen an dich hat, und der Ernst hat auch schon angefangen im Chat. Und ich würde sagen, ich würde das auch tatsächlich gern zum Anlass nehmen, auch mit Blick auf die Zeit, dass wir in die zweite Runde jetzt gehen, hier für unsere Mentoring-Teilnehmer. Also erstmal vielen, vielen Dank, Norbert. Einmal einen virtuellen Applaus für den Norbert, finde ich, für die ganzen Ausführungen. Jawohl. Sehr gut. Wir wollen ein bisschen auf eure Fragen jetzt eingehen, eure persönlichen Themen, was auch immer.